Also die Wissenschaft ist sich da sehr einig, Klimaerwärmung findet statt. Es gibt viele Hinweise, das geht von Temperatur über Permafrost, über Meereis. Der grösste Teil der Klimaerwärmung ist menschgemacht. Die Begründung für das ist einerseits die Muster der Erwärmung, die eindeutig sind, also zum Beispiel, dass sich die Stratosphäre abkühlt und die untere Atmosphäre erwärmt. Das zeigt ganz klar auf den Einfluss vom CO2 her. Andererseits sind es natürlich fundamentale physikalische Gesetze, die beschreiben, wie das die Interaktion von Treibhausgas und Strahlung funktioniert. Die Gesetze sind nicht neu, das hat man schon vor 100 Jahren herausgefunden.
Wir haben ja die Themen Woche Wasser jetzt diese Woche gerade stattfilter. Das Wasser ist ja in besonderer Weise betroffen von diversen Auswirkungen dieser Klimaerwärmung. Warum ist denn das Wasser so ein empfindliches System?
Der Wasserkreislauf ist wesentlich durch den Energiehaushalt gesteuert. Das heisst, man kann das mit einem ganz praktischen Beispiel sich überlegen. Wenn es warm ist und man die Wäsche raushängt, dann trocknet die Wäsche besser. Das heisst also, wenn es warm ist, verdunstet mehr Wasser. Und das Wasser, das verdunstet, muss irgendwo wieder runterkommen. Das heisst, es gibt auch mehr Niederschlag. Also es gibt eine Art Verstärkung von diesem Wasserkreislauf. Dann gibt es natürlich interessante, wichtige Prozesse im Boden zum Beispiel. Der Boden hat eine regulierende Funktion, wenn er feucht ist. Wenn der Boden sehr trocken ist, kann er die regulierende Funktion nicht mehr wahrnehmen. Und das war zum Beispiel ein Grund für die Hitzewelle in 2003. Das ist ein bisschen das gleiche Prinzip wie der Mensch. Wenn er nicht mehr schwitzen kann, dann überhitzt er.
Sozusagen diese Überhitzung des Bodens, die wirkt sich dann so aus, dass die ganze Kühlfunktion weniger wahrgenommen werden kann.
Genau, im Prinzip ist die Verdunstung von Wasser hat eine starke kühlende Wirkung, eben wie beim Mensch, wenn er schwitzt. Mhm. Und wenn das nicht mehr stattfindet, dann geht die gesamte Energie einfach in eine Erwärmung über.
Wenn man jetzt die wahrscheinlichsten Prognosen zur Klimaveränderung hernimmt, man kann sich ja vorstellen, wenn Meeresspiegel steigt, dann wird es für Küstenregionen ungemütlich. Ist das denn die einzige Auswirkung, wenn der Meeresspiegel ansteigt?
Es kann auch noch andere Auswirkungen haben, zum Beispiel auf Ökosysteme, Flussmündungsgebiete oder so, aber es ist schon vor allem ein Problem für Infrastruktur. Sehr viele von den ganz, ganz grossen Städten auf dieser Welt liegen direkt am Meer und dort ist schon ein halber Meter oder ein Meter Meeresspiegelanstieg ist da schon ein grosses Problem. In gewissen Ländern kann man sich da vielleicht noch ein bisschen wehren. In Holland zum Beispiel wird man wahrscheinlich einen Damm ein bisschen höher bauen. Aber wenn wir vielleicht zu Bangladesch sind, dann haben die wahrscheinlich weder Technologie noch das Geld, für sich da dagegen zu wehren.
Ist es vereinfacht gesagt korrekt, wenn man sagt, dass heftige Regenfälle und Stürme, dass man annimmt, dass die alle zunehmen?
Also ganz grob kann man das so sagen. Also wir gehen davon aus, dass die trockenen Gebiete eher trockener werden und die nassen Gebiete eher nässer. Also das heisst, Gebiete, die heute schon generell zu wenig Regen haben, wie das Mittelmeer, wie der Mittelmeerraum oder Australien oder der Südwesten der Vereinigten Staaten, die werden eher noch trockener werden. Das heisst, bis in ein paar Jahrzehnten werden wir Problem haben mit nicht genügend oder nicht genügend sauberem Wasser für Milliarden von Menschen. Das ist natürlich nicht nur ein Problem vom Klima, sondern auch eine Frage vom Wassermanagement, also dass wir nicht sehr sorgfältig mit unserem Wasser umgehen. Bezüglich Extremereignissen ist es tatsächlich so, dass die ganze Beschleunigung vom Wasserkreislauf dazu führt, dass es lange nicht regnet und wenn es regnet, regnet es dann zu viel. Das ist das, was wir in den Hochwasser zum Beispiel im Jahr 2007 oder 2005 in der Schweiz deutlich gesehen haben.
Weil Sie vorher noch von der Vergrößerung der Trockengebiete gesprochen haben, gibt es denn da Berechnungen, wie viele Menschen das betreffen würde, die in solchen Gegenden heute wohnen?
Ich kann jetzt da nicht gerade Zahlen sagen, wie viele Leute das sind, aber es ist ja auch nicht nur eine Frage von wie vielen Leuten, sondern zum Beispiel auch eine Frage von Landwirtschaft. Also Australien als Beispiel, wo seit vielen Jahren unter grosser Trockenheit leidet. Ich denke, die Trinkwasserversorgung der Leute kann man noch einigermaßen sicherstellen mit Wasser aus Flaschen oder mit Leitungen, aber Bewässerung zum Beispiel, wo der grösste Anteil vom ganzen Wasser weltweit braucht, dort wird es vielleicht irgendwann knapp werden.
Und vielleicht noch das letzte Ökosystem, was vielleicht interessiert mit dem Wasserhaushalt. Wie wäre es denn sozusagen in der Schweiz, also in den Hochgebirgsgegenden, wo es Gletscher gibt heute?
Also bei einem Szenario, wo von viel Wachstum ausgeht und höherem Energieverbrauch, so wie wir es jetzt im Moment machen, ist klar, dass die Schneebedeckung wird abnehmen. Die meisten Gletscher in der Schweiz, zumindest die kleineren Gletscher, werden wahrscheinlich zu Ende von diesem Jahrhundert, also 2100, werden die nicht mehr erleben. Und das hat natürlich eine Auswirkung auf den Speicherhaushalt. Das heisst, wir werden erwarten, dass mehr Wasser früh im Frühling den Berg abkommt und dafür weniger im Sommer. Also die Speicherfunktion der Gletscher wird sich damit verändern.
Wenn die Möglichkeit besteht, dass das Wasser früher, schneller oder in größeren Mengen runterkommt im Jahreskreislauf, kann man dann daraus schließen, dass sich dann auch Sachen wie möglicherweise Erdrutsche und so weiter vermehren würden?
Das ist ab und zu tatsächlich verbunden, wenn viel Wasser kommt, dass plötzlich ein Teil von den Hängen auch der Berg abkommt. Man muss aber ganz sicher auch sagen, dass ein Teil von diesen Wasserereignissen mit dem ganzen Management von dem Wasser zusammenhängt. Also gewisse Korrekturen, die man früher gemacht hat, an Flussläufen zum Beispiel, muss man heute sagen, sind wahrscheinlich nicht intelligent gewesen. Also man muss auch sich überlegen, wie dass man diesen Flüssen entsprechend Platz lässt oder wie dass man eben Hänge vielleicht stabilisiert oder vielleicht eben an gewissen Orten gar nicht baut, wo es heikel ist.
Als letzte Nachfrage noch. Es hat ja jetzt in den letzten Jahren schon öfters Meldungen gegeben, dass Felsstürze sich ereignet haben und das aber noch auf den Rückgang des Permafrosts zurückgeführt. Ist das gesichert und würde sich diese Tendenz auch noch intensivieren?
Im Prinzip ist schon der Zusammenhang logisch, wobei man auch da nicht jeden Felssturz jetzt spezifisch einfach darf, ohne zu überlegen, dem Klima zuordnen. Das wäre sicher eine falsche Logik. Aber es gibt einige Fälle, wie zum Beispiel das Grindelwald oder so, wo man relativ klar nicht können zeigen, dass es ein Auftauen vom Permafrost und der Rückzug vom Gletscher zu der Destabilisierung von einem Hang hat geführt.